Als Unternehmer gibst du täglich dein Bestes und nimmst Risiken in Kauf. Möchtest du finanziell unabhängig werden und von anderen lernen? Der Erfolgreich-Podcast von Wirtschaftsberater und Finanzexperte Sven Lorenz bietet dir interessante Sichtweisen und Lösungsansätze mit erfolgreichen Unternehmern als Gäste. Hol dir Impulse für dein Business und profitiere von deren Erfahrungen. Viel Vergnügen mit der aktuellen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier in deinem Erfolgreich-Podcast. Ich bin Sven Lorenz und du darfst natürlich wieder einen spannenden Interviewgast erwarten. Mein heutiger Gast ist Inhaber von mehreren Unternehmen und er hat schon in seinen jungen unternehmerischen Jahren, wenn man das überhaupt so nennen kann, also er ist 30 Jahre alt, aber schon seit 10 Jahren unternehmerisch tätig, vieles, vieles richtig gemacht. Ja, er hat eine eigene Holdinggesellschaft, darunter hängen seine Companies, unter anderem hat er drei, wenn du so willst, Companies. Einmal die Hanseatic POS, dann die ComfyPay und die Restablo.de gegründet. Und was natürlich dahinter steckt, was diese Unternehmen tun und wieso sein unternehmerischer Werdegang mit den verschiedensten Herausforderungen abgelaufen ist, darüber werden wir jetzt hier im Podcast sprechen. Aber zunächst erstmal, lieber Moritz Ebert, herzlich willkommen hier im Podcast.
Vielen Dank, Sven. Vielen Dank. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen.
Ja, Moritz, wir haben ja einige Zeit gebraucht, um unseren Termin heute tatsächlich hinzubekommen. Du bist viel beschäftigt. Ich bin es natürlich auch. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, jetzt dann auf einen gemeinsamen Termin zu kommen. Umso mehr freue ich mich, dass du heute da bist. Aber damit natürlich meine Hörer auch einen besseren Eindruck davon bekommen, wer ist eigentlich Moritz und was hat er so für einen Weg hinter sich? Hol uns doch am Anfang mal ein bisschen mit ins Boot. Wie ist das bei dir losgegangen und vor allen Dingen, was stecken so für Ideen hinter deiner Company oder hinter den verschiedenen Companies?
Gerne, gerne. Ja, also grundsätzlich, ich habe den klassischen Weg, ein Abitur gemacht, habe dann eine klassische kaufmännische Ausbildung im Speditionsbereich gemacht und mir war aber eigentlich schon früh bewusst, dass ich unternehmerisch tätig werden möchte. Habe es auch schon während der Ausbildung, habe ich mein Gewerbe angemeldet, habe ein kleines, niedliches Einzimmerbüro sozusagen angemietet und bin dann nach der Ausbildung tatsächlich immer rüber ins Büro gefahren. Die ursprüngliche Idee, die so damals hinter dem Ganzen steckte, war, wo wir jetzt heute nicht mehr tätig sind, in der Food-Logistik, tatsächlich dann auch natürlich so eine Logistik-Affinität bei mir da gewesen. Nach dem Abitur haben wir alle so im Freundes- und Bekanntenkreis in verschiedensten Lieferdiensten gearbeitet und da war eigentlich so eine Grundidee, wie kann man Probleme, die dort herrschen, also Stichwort Kapazitätsengpässe in Stoßzeiten, wie kann man die technisch lösen? Das war so die Grundvoraussetzung, die bei mir da war, warum ich mich dann unternehmerisch auf die Socken gemacht habe, zu sagen, das Problem will ich lösen. Und das habe ich dann auch umgesetzt, habe eine GmbH später draus gemacht, habe dann die Ausbildung parallel abgeschlossen, waren dann teilweise natürlich lange Tage, morgens wieder hoch zur Ausbildung und abends im Büro das eigene Geschäft hochziehen. Und das war eine anstrengende, aber auch sehr lehrreiche Zeit. Und so kam das Ganze. Und dann habe ich gleich nach dem Ende der Ausbildung das Zeugnis sozusagen in der Hand, habe ich gesagt, ja, jetzt kann ich mich endlich voll erfüllen und kann da meine volle Zeit da reinstecken. Und dann bin ich in die Firma komplett Vollzeit eingestiegen. Hat dann irgendwann 4 Jahre lang, haben wir das Ding gemacht, hatten auch super, super Feedback. Es war auch, will ich sagen, mit zeitweise knapp 100 Fahrern, die wir da mit unterhalten haben, würde ich mal sagen, auch erfolgreich. Aber es war nicht wirklich der Durchbruch, dass man gesagt hat, das will man jetzt für immer machen. Okay. Hab mich dann da irgendwann auch rausgezogen und dann kam das nächste Ding.
Und das nächste Ding war?
Das nächste Ding war dann, wir haben im Ghost Kitchen Bereich Fuß gefasst oder hatte ich auch wieder eine Idee, habe natürlich so diesen ganzen personellen Einsatz satt gehabt und wusste, okay, das Konzept ist auch sehr personallastig und dann natürlich auch sehr anfällig, was jetzt im Fahrerbereich anders ist, als wenn man jetzt hier im Büro sitzt. Da kommt es auch mal dazu, dass man kurzfristig absagt und diese ganzen Challenges, die wollte ich nicht mehr haben. haben, habe ich gesagt, komm, wir suchen uns ein Plattformgeschäft, sage ich mal, wo wir coole Konzepte, der Ansatz war, wir haben schon, wann haben wir angefangen? 2016 knapp haben wir angefangen mit der ersten Idee zu sagen, wir bauen virtuelle Küchen, auf die du wirklich nur Delivery Only hast, wo du am Ende keine eigenen Küchen unterhältst, sondern halt auf den Partner Beziehungen, die wir schon aus den Vorgeschäften hatten, konnten wir relativ gut daraus schöpfen, neue Partner zu finden, die dann unsere Konzepte in ihren Küchen gekocht haben. Und ja, das war so das nächste Ding, was wir dann gemacht haben. Ne?
Okay, also das klingt ja nach einem wahnsinnig spannenden Weg. Wir kommen natürlich jetzt gleich nochmal auf die Themen oder auf die Company zu sprechen, für die du heute in der Verantwortung stehst. Aber die erste Frage, die ich dir jetzt mal stellen muss, weil die mich sofort angesprungen hat, war, du hast vorhin in einem Nebensatz gesagt, ja, ich habe irgendwie relativ frühzeitig gemerkt, dass ich unternehmerisch tätig sein will. Woran hast du das denn gemerkt, dass so dieses selber machen, das etwas selber groß machen, das unabhängig sein, dass das für dich, ich sag mal so, der Weg ist, den du wirklich gehen willst? Bist du da im Elternhaus vorgeprägt worden? Kommst du aus einer Unternehmerfamilie oder woran hast du es festgestellt?
Ja, also ganz zu Anfang eigentlich schon, also unternehmerische Familie, jein, würde ich sagen. Also mein Opa auf jeden Fall, der hat mich da auch sehr geprägt. Die hatten damals, wo ich noch sehr, sehr klein war, wie gesagt, drei, war ich regelmäßig im Betrieb. Die hatten so eine Papierverarbeitungsfabrik mit zwei Standorten, wo es sehr, sage ich mal, maschinenlastig das ganze Geschäft war. Und dann war ich halt immer in den Produktionsstätten und habe dann da auch mal als kleiner Bengel schon da versucht, mich da so ein bisschen mit einzubringen oder wenigstens Opa über die Schulter zu schauen und dabei zu sein einfach. Mein Papa war auch eine Zeit lang dort mit im Betrieb mit tätig und da habe ich es eigentlich zum ersten Mal so, glaube ich, das sind so die natürlich nicht, also bewusst wahrgenommene Zeit, aber das hat mich definitiv geprägt und dann im heranwachsenden Alter sehr einen engen Draht zu meinem Opa auch gehabt, der immer schon seit er, sage ich mal, aus dem Krieg kam, eigentlich unternehmerisch tätig war, im Handelsgeschäft größtenteils dann auch später, wo das dann nicht mehr war. Und das war so das, was mich am meisten geprägt hat. Und ich habe immer schon, also ich war 13, 14, da habe ich schon überlegt, wie kann ich am besten Waren kaufen und sie teurer verkaufen. Und da habe ich immer schon meine Sachen gemacht. Und das war eigentlich so der Vorbote von dem Ganzen. Ne?
Okay, also du hast gemerkt, dass der wahre Gewinn im Einkauf liegt.
Genau, genau, richtig.
Wie in jedem Einzelnen wie in jedem normalen Geschäft. Ja, und dann hast du deine Businesses draus gemacht. So, jetzt bist du im Prinzip über das Thema Lieferdienste und ich sag mal Lean Kitchen Services, bist du jetzt praktisch in ein Business reingestartet. Lass uns mal anfangen. Was steckt hinter Hanseatic POS? Was ist das für eine Company?
Genau, also bei der Hanseatic POS haben wir größtenteils, wir beschäftigen uns eigentlich, ist ganz einfach erklärt, mit Registrierkassensystemen, digitalen Online-Lösungen, um den Betrieb etwas mehr in die digitale Welt zu verlagern, also Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten, digital zu gestalten, von der gesamten Wertschöpfungskette am Anfang digitalen Webshop bis hin zu irgendwelchen Selbstbedienungsterminals. Dafür entwickeln und vertreiben wir Softwarelösungen und haben natürlich dann auch einen recht großen Hardwareanteil, der damit einhergeht. Aber größtenteils sind wir hier wirklich sehr Software geprägt und schauen, dass wir da Lösungen für Probleme in den verschiedensten Bereichen finden. Größtenteils sind wir so in der Gastronomie und im kleineren Einzelhandelssegment unterwegs.
Also direkt mal Dankeschön für diesen Sidestep. weil das ist das Erste, was mir einfiel beim Thema Registrierkassen. Wie sehr, und wir reden ja hier auch ein bisschen Deutsch in diesem Podcast, wie sehr eigentlich die Gastronomen damit zu kämpfen haben und teilweise auch echt die Schnauze voll haben, wenn man das wirklich mal so sagen will, dass eben jedes Jahr irgendwelche neuen gesetzlichen Änderungen verfasst werden, die Einzug halten, wo auf dem Kassenbon dann noch irgendwelche Zusatzinformationen eingehalten werden müssen, bis hin mittlerweile, ich habe letztens in einem Restaurant gesessen, da wollte ich da habe ich mit Kreditkarte bezahlt und wollte Trinkgeld geben. Und da war es mittlerweile sogar so, dass mir die Kellnerin sagte, Moment, wir müssen erst die erste Rechnung, also die Hauptrechnung abrechnen und dann kannst du nochmal den Tipp separat mit der Kreditkarte bezahlen. Ja. Und da habe ich dann gedacht, ey, was für ein Scheiß ist das denn? Wer hat sich den Unsinn ausgedacht? Ja. Ja, aber das sind natürlich viele Dinge, mit denen da Gastronomen schwer zu kämpfen haben. Ja, ich sag mal, da fühlt sich ja dieses Thema Bewirtungsbeleg ja fast wie ein Evergreen an. Ne?
Auf jeden Fall. Nee, hast du recht. Das Problem kennen wir ja auch und das sind genau solche Ansätze, die wir versuchen dann immer zu lösen. Haben ja auch gerade eine ganz coole Kampagne mit dem Kemal Üres da gemacht, den Gastroflüsterer, der da ja auch recht präsent in dem Bereich ist und kann man mal auf der Seite ein bisschen schauen. Haben wir einige Videos zu verfasst und da genau so eine Lösungen brauchen wir und das versuchen wir mit unseren Softwareprodukten dann zu lösen, dass wir dem Gastronomen da ja Unterstützung softwareseitig bringen und auch das Erlebnis für den Endkunden am Ende so bestmöglich gestalten. Also bei dir hat sich's im Kopf festgebrannt und das soll halt nicht sein. Ne?
Naja, das Festbrennen ist ja das eine. Für mich war es nur ein Kopfschütteln, weil ich so gedacht habe, naja, also jetzt will man im Prinzip ja wirklich noch statistisch wahrscheinlich erfassen und vielleicht sogar noch betraglich erfassen, wie viel Trinkgeld fließt denn jetzt eigentlich tatsächlich über zumindest bargeldlosen Zahlungsverkehr in die Taschen der Kellner. Ja, und mich würde es nicht wundern, wenn dann daraus irgendwie eine Steuergesetzgebung entsteht. Kombiniert natürlich mit dem hehren Anspruch, der ja durch die Europäische Zentralbank und durch die Europäische Union brutal nach vorn getrieben wird, das Thema bargeldlosen Zahlungsverkehr zum alleinigen Zahlungsverkehr zu machen, sodass du praktisch einen Kellner nicht mal mehr den Zehner in die Tasche stecken kannst, im Sinne von, hey, vielen Dank für den tollen Service, das ist dein privates Kapital, dein privates Geld, ich möchte einfach nur Danke sagen, ja.
Ja, finde ich auch schwierig. Wie gesagt, du hast es eingangs auch gesagt, der Gesetzgeber hat natürlich gemerkt, dass die Gastronomie jetzt auch während Corona eine große Branche ist. Auch jetzt auch mit dieser 97% Arie schon wieder. Also da fragt man sich manchmal, wie kann man das noch vertreten, wenn man da in die Kamera sagt, hier, das bleibt hier immer und am Ende bleibt es dann doch nicht. Also es ist alles mit einem faden Beigeschmack und auch diese, natürlich hat der Gesetzgeber uns da geholfen, dass wir den Absatz natürlich entsprechend erhöhen konnten, weil am Ende verkaufen wir Kassensysteme, aber man muss die Kirche auch mal im Dorf lassen und man muss da auch gucken, dass der Gastronom da auch noch weiter bestehen bleiben und diese Individualität der Gastronomen auch noch bestehen bleibt. Die wollen halt nicht, wie es in Amerika ist, das Ganze hier haben.
Jetzt muss ich dich mal fragen, weil das ist natürlich für mich jetzt definitiv die logische Anschlussfrage. Wenn jetzt so eine Geschichte kommt, ne? Corona, wir wollen die Einbußen der Endverbraucher beziehungsweise der Gastronomen wollen wir relativ schmal halten und wir führen jetzt praktisch eine Mehrwertsteuer ein von 7% für gastronomische Leistungen. Ist das eigentlich kompliziert? Also kompliziert im Sinne von, für jeden Gastronomen, der jetzt plötzlich sein gesamtes Abrechnungssystem auf 7% umstellen muss. Ja, das muss ja auf dem Bon erscheinen, das muss ja auch in der Buchhaltung erscheinen, etc. Bis hin natürlich zur Finanzverwaltung, wo dann die entsprechende Umsatzsteuer abgerechnet wird mit Vorauszahlung und Nachzahlung und soll und ist und so weiter und so fort. Ist das kompliziert, wenn ihr so ein Thema auf den Tisch kriegt? Dann daraus eine entsprechende Lösung zu bauen und die dann idealerweise natürlich online in die Kassensysteme einzuspielen? Oder ist das, ich sag mal, easygoing? Wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also wir haben eigentlich schon vom Tag 1, wo wir uns mit den Kassen beschäftigt haben, auf cloudbasierte Systeme gesetzt. Dementsprechend können wir den Service so gewährleisten, als wären wir vor Ort. Das heißt, für uns sind das in der Regel Klicks oder Skripte, die dann einfach drüber laufen und dann kann man das entsprechend anpassen. Nichtsdestotrotz sind ja nicht alle so aufgestellt. Es gibt ja noch sehr, sehr viele Anbieter da draußen, die dann auch lokal Daten speichern und nicht einen Zugriff über die Cloud direkt auf die Systeme haben. Und da ist es dann auch schwierig. Und da habe ich teilweise auch, wenn ich selber essen war, bei anderen Kassen auch mal gesehen, da sind dann auch falsche Steuersätze hinterlegt, weil sie halt einfach nicht geändert wurden und weil der Händler um die Ecke vielleicht gerade keine Zeit hatte, so schnell dazu reagieren. Also das sind alles Themen, die sind bei uns eigentlich kein Thema mehr, weil wir es halt über die Cloud lösen, ne?
Ja, ich stelle mir auch gerade so die Frage, wie lässt sich das eigentlich steuerlich rechnen in einem Unternehmen? Ne? Also bleiben wir mal kurz bei Gastronomie, das ist ein bisschen Finanzthema. Jetzt kauft ja im Prinzip ein Gastronom, jetzt kauft er ja nicht nur Essen ein, ja, also Lebensmittel, die grundsätzlich ja wahrscheinlich mit 7% Umsatzsteuer berechnet werden, sondern die kaufen ja auch Equipment ein. Ja? Und Equipment, da bist du mit 19% dabei. Das können die zwar durchreichen, genau. Ja, aber am Ende des Tages ist es ja eine Kalkulation für ein Unternehmen, die dann sagen, okay, mich hat jetzt im Prinzip die Ware so und so viel gekostet und ich muss irgendwie die Ware umlegen auf meine Kunden. Das ist ja am Ende des Tages eine Kostenrechnung. Ja? Mhm. Wenn du dir diesen ganzen Workflow anguckst, müsst ihr euch diesen Workflow sozusagen von der Wertschöpfung ganz vorne bis ganz hinten anschauen oder schaut ihr euch in diesem Case eigentlich nur das an, was sozusagen für den Endverbraucher, für den Gast in einer gastronomischen Einrichtung auch tatsächlich passiert?
Genau, tatsächlich das Zweite, was du genannt hattest, also wir gucken jetzt nicht noch hinten dran, wie schreibt er seine Wirtschaftsgüter und so weiter ab, das soll gerne alles beim Steuerberater, beim Buchhalter bleiben. Wir versuchen aber bestmöglich den gesamten vorderen Bereich, also wo nehme ich mein Geld ein, wo bewirte ich die Gäste und so weiter, so zu gestalten, dass der Steuerberater am Ende nicht mit einem Schuhkarton konfrontiert wird am Ende des Monats, sondern wo man dann digital über eine Schnittstelle, über eine Datenschnittstelle und Co. arbeitet und sich die Konten dann gemäß seines Kontenplans direkt einlesen kann. Das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen und hinten raus dann eher weniger. Aber da gibt es ja auch noch viele, viele Steuerberater da draußen, die da komplett anders ticken und ist für uns immer ein bisschen unverständlich, dass man da nicht voll digital ist. Ne?
Absolut. Jetzt habe ich ja direkt so diesen Gedanken im Kopf. Wenn wir mal gucken, wo holten ihr eure Kunden eigentlich her, ja? Dann stelle ich mir ja vor, dass das eigentlich ein ziemlich cooler Studentenjob wäre, ja, zu sagen, du schickst die jetzt immer so als Gast in irgendwelche Restaurants, ja, und dann gucken die sich die Rechnung an, gucken sich das Kassensystem an und machen dann direkt vor Ort aus ihrem Essen praktisch direkten Vertriebsansatz. Aber ich denke mal, so wird es nicht funktionieren, ja.
Jein, also tatsächlich geht das. Wir haben ja ein relativ großes Netzwerk an Tippgebern, an Vertretern, an Handelsvertretern und so weiter und so fort. Wir haben aber auch viele Vertriebspartnerschaften, also wir hören überall natürlich mit, aber der klassische Ansatz, also wir akquirieren tatsächlich auch über Abende, wo man essen geht, wo dann eine Karte dagelassen wird und früher oder später melden sich die Leute und das sind so größtenteils unsere Akquisekanäle. Dann haben wir viele, die dann ja auch im Payment-Bereich unterwegs sind und ihr Produkt damit schneller vielleicht an den Markt bekommen. So, das sind so unsere größten Vertriebskanäle und wir sind da recht nah am Markt dran und kommen da auch sehr viel über Wiederempfehlungen zum Glück, weil am Ende, wenn du erstmal einen hast, dem du dieses Thema anvertraust, erstens wechselst du dann die Kasse selten bis gar nicht, außer das ist dann eine Vollkatastrophe, sag ich mal. Oder du empfiehlst es dann auch dem Nächsten weiter, weil das halt ein sensibles und Thema, womit man sich eigentlich gar nicht beschäftigen will, sondern einfach Lösungen haben möchte.
Naja, absolut. Ja, also ich stelle mir jetzt gerade mal so vor, dass ja praktisch, wenn du so eine permanenten Veränderungsnotwendigkeiten in deinen Kassensystemen hast, dann ist das ja theoretisch eine Branche, die an dem Thema Digitalisierung überhaupt nicht vorbei kann. Ja, während sich ja in vielen Unternehmen ja oftmals die Inhaber noch ein bisschen schwer tun, so digitale Prozesse aufzusetzen, zwingt ja praktisch hier in diesem Fall ja auch die Gesetzgebung die Inhaber von Restaurants ja permanent in eine entsprechende Anpassung ihrer Kassensysteme. Und wenn die es einfach und leicht haben wollen, dann setzen die eben auf so eine Software- und Cloud-basierte Lösung, wie ihr die anbietet. Und wenn sie es schwer haben wollen, dann lassen sie immer einen antanzen, der da irgendwie einen USB-Stick in das Ding reinschiebt und dann sagt, komm, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Ding hier irgendwie upgraden. Ja.
Korrekt. Und du musst dir vorstellen, Sven, das ist ja auch so, wir haben ja auch viel mit Lieferdiensten und Marktplätzen am Ende, die alle im Markt unterwegs sind, zu tun. Und das sind dann so tatsächlich auch Kleinigkeiten, wo du in Anführungsstrichen erstmal gar nicht drüber nachdenkst und sagst, ja, ich bin jetzt auf diesem Marktplatz dabei und ich krieg da jetzt Bestellungen. Aber am Ende musst du wirklich, wenn du da keine Schnittstelle zu den direkten Marktplätzen wie bei uns hast, musst du dann wirklich jede Bestellung am Ende des Abends, weil das sind nur Bestellungen, Zettel, die dann übermittelt werden, musst du jede Speise nochmal auf deiner Kasse eintippen, dir den Bon rausziehen und ja die 97% für die Speisen und Getränke nacherfassen. Und das passiert bei uns halt vollautomatisch, ne?
Also, liebe Gastronomen, die hier zuhören, ne, meldet euch bei Moritz. Ja, der hat eine Lösung für euer Problem. Um es mal so ganz einfach
Super,
zu
ja.
sagen. Und vielleicht guckt ihr auch, wenn ihr das nächste Mal essen geht, wenn ihr mögt, dann durchaus mal, wie sieht denn eigentlich der Bon aus, den ihr ausgedruckt bekommt? Insbesondere, wenn ihr natürlich eine Rechnung mit Bewirtungsbeleg verlangt. Ja, die meisten Unternehmer zumindest nutzen das ja sinnvollerweise. Und dann, ja, könnt ihr ja auch mal mit dem Gastronomen ins Gespräch gehen, ne? Wenn ihr da Bock drauf habt. Manchmal ist es einfach ein netter Smalltalk, den man mit so einem Restaurantinhaber dann führt. Ja, das führt manchmal vielleicht auch dazu, dass man Stammgast in so einem Restaurant wird oder was auch immer. Okay,
Genau.
jetzt hast du noch zwei weitere Firmen. Wollen wir mal auf die nächste gucken? Restablo.de ist ein anderes Baby, was du groß gemacht hast.
Genau.
Das ist ja nun wieder was ganz anderes. Was steckt denn da dahinter?
Ja, also ehrlicherweise muss ich sagen, was ich alleine groß gemacht habe, da muss ich so ein bisschen zurückrudern. Da bin ich tatsächlich erst jetzt Anfang des Jahres mit dazu gekommen. Ich kenne das Team aber seit der Gründung vor 4,5 Jahren schon. Wir arbeiten da schon lange eng, sehr eng zusammen. Und ich hatte jetzt den glücklichen Zufall, was wie der Zufall so will, sage ich mal, dass ich jetzt dazukommen durfte und in die Firma mit eingestiegen bin. Und ich wusste natürlich, worauf ich mich einlasse, weil wir uns schon so eng kannten. Die Vorarbeit, sage ich mal. Ich habe sie natürlich mitbegleitet. Ich habe natürlich auch einen wesentlichen Teil, denke ich mal, mit Kunden und unser Team auch dazu beigetragen. Aber da, wo wir jetzt mit Restablo gerade sind, das habe ich jetzt nicht alles alleine gestemmt. Kann man eh nie
Okay,
alleine.
klar.
Team gehört dazu. Genau. Aber ja, da bin ich jetzt seit Anfang des Jahres tatsächlich dazu gekommen und da haben wir uns klar auf die Fahne geschrieben, wir wollen die Gastronomie dort unterstützen, wir wollen sehr viel faireres Provisionsmodell dort fahren, als es die anderen da draußen tun. Und wir sind tatsächlich bis zum Stand jetzt so weit gekommen, dass wir ohne Investoren ausgekommen sind und das Ding so weit gebracht haben, dass wir jetzt voll auf Expansion setzen und das auch gerne überall ausrollen wollen, ne?
Okay. Für all die, die jetzt keine Vorstellung davon haben, was ist denn ein Provisionsmodell in der Gastronomie? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also du hast ja in dieser Marktplatzökonomie hast du ja viele Anbieter. Mittlerweile ist der Markt ja wieder ein bisschen breiter aufgestellt, als er sie vor 2, 3 Jahren mal war. Man muss sich das klassisch so vorstellen. Es gibt ja diverse Anbieter, ob sie jetzt orange, schwarz, blau, wie auch immer sind, hat man ja, ist man auf diesem gelistet, ist ein klassischer Marktplatz, auf dem der Endkunde mich als Restaurant findet und dort eine Bestellung auslöst, die von uns abgewickelt wird und an den Gastronomen übermittelt wird und dafür zahlt er eine Provision.
Also wir reden jetzt mal von Lieferplattformen.
Richtig,
Ah,
genau.
okay, alles klar. Das war jetzt nochmal wichtig. Also
Ja.
ja, die Orangen zum Beispiel, die es da so gibt, die viele Menschen
Genau.
nutzen, ne?
Richtig.
So, und das Provisionsmodell, wie muss ich mir das vorstellen? Also bei Amazon kann ich es mir gut vorstellen. Die haben halt einen Marktplatz, da kannst du drauf gehen, stellst da dein Restaurant oder deine Ware zur Verfügung, und die machen für dich den Fulfillment-Service. Und am Ende musst du von deiner Einnahme, die musst du so gut kalkuliert haben, dass du halt den Provisionssatz, den Amazon dafür haben will, dass du deren Marktplatz nutzt, entsprechend auch mitverdient hast. Ja? So ähnlich funktioniert das dann ja
Genau.
wahrscheinlich auch bei den verschiedenen
Ähnlich.
Plattformen, die Lieferdienste anbieten.
Genau. Also ist ähnlich der Ansatz. Am Ende gibt es trotzdem Meistens Beschränkungen, dass man sagt, okay, der Preis soll schon so sein, wie er bei mir im Restaurant ist. Und das ist genau das, was wir da auch nicht vorschreiben. Wir haben da keine strikte Policy. Der Gastronom muss am Ende überleben. Wir wollen die Vielfalt an Gastronomen weiterhin haben. Wir wollen jetzt hier nicht nur Ketten in Deutschland noch haben, die mir meine Pizza, meine Pasta und was auch immer bringen, mein Sushi, sondern wir möchten gerne, dass der einzelne Gastronom auch noch von dem leben kann, was er tut. Und deswegen haben wir da frühzeitig immer darauf gesetzt, und das ist jetzt auch relativ stabil seit 4,5 Jahren, ein faires Provisionsmodell zu fahren und auch Möglichkeiten, wie kann der Gastronom von schneller an sein Geld kommen. Da gibt es immer Auszahlungszyklen, die dann etwas länger dauern, und dann kriegt man sein Geld erst, kann dann vielleicht im Zweifel sogar nicht mal einkaufen gehen. Und das sind alles Themen, die wir bei Restavo sehr viel fairer in Richtung Gastronom gelöst haben.
Okay, lass uns mal ein bisschen tiefer reinbohren. Ich habe jetzt gerade so die Erinnerung an die Corona-Zeit, ne? Also die cleveren Gastronomen, die haben sich halt nicht hingestellt, haben ins Kissen geheult und haben gesagt, verdammt, ich muss jetzt schließen, ich kann nichts mehr machen. Ja, die cleveren, die haben ja gesagt, okay, also wie springe ich jetzt auf den Zug von Lieferservicen auf? Wie kann ich jetzt praktisch mein Essen, was ich normalerweise im Restaurant serviere, wie kann ich diese Art von Küche in die Wohnungen bringen, zum Kunden bringen? Wenn die nicht bei mir essen können, dann sollen sie meine Leistung definitiv eben trotzdem bekommen können. Habt ihr gemerkt, dass in dieser Corona-Zeit viele auf diesen Zug aufgesprungen sind, oder war das eher zurückhaltend? Hat eurem Business das einen entsprechenden Boost gegeben, oder musstet ihr viel Eigeninitiative dafür erzeugen, um auch auf dieser Plattform natürlich immer mehr Gastronomen dann mit sozusagen einzubinden?
Ja, also tatsächlich kann man sagen, das hat einen enormen Schub auf jeden Fall gebracht für unser Geschäft. Seitdem ist es auch anders als vorher. Also sehr viel mehr wird tatsächlich abgewickelt mittlerweile bei uns. Also wir merken auch nachhaltig, dass das fortbesteht, dieser Trend. Also natürlich hat man eine Zeit lang nach Corona, wo dann alle Restaurants wieder auf waren, einen kurzen Down da gehabt. Aber das war wirklich vielleicht, da reden wir von 3 Monaten, und danach ging das steil weiter bergauf, sage ich mal. Und wir können schon sagen, dass das relativ einfach für die Gastronomen war, sich bei uns online zu stellen. Das war auch eine sehr ja, intensive Zeit in allen Bereichen, weil alle mussten sich umschauen, alle mussten Lösungen finden. Und mit einer Plattform hast du halt nochmal ganz andere Möglichkeiten, als wenn du deinen eigenen Shop dann nutzt. Tatsächlich geben wir sowas auf Wunsch auch kostenlos mit raus, dass die Gastronomen ihren eigenen Shop dort haben. Und das sind alles Tools, mit denen wir denen helfen, ihr Geschäft dann bestmöglich abzuwickeln und in der Zeit schnellstmöglich auch auf die Beine zu stellen, ne?
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mal so an, ja, ich sag mal, wir haben ja auch zu Hause in der Familie mal so Abende, zum Beispiel sonntags, ja, hat meine Frau auch keine Lust, da irgendwie zu kochen, ja. Dann greifen wir natürlich auch schon mal auf den einen oder anderen Lieferdienst zurück. Was ich
Ja.
feststelle ist, jetzt weiß ich nicht, ob das ein Thema ist für euch oder ob das ein Thema ist für die Plattformbetreiber selber oder ob ihr da miteinander im Austausch seid. Was ich halt feststelle, ist, dass ich nie irgendeine Information dafür bekomme oder selbst wenn ich mal wieder diese App aufmache, um irgendeine Bestellung auszulösen, hey, in deiner Region sind jetzt 10 neue Restaurants auf unserer Lieferplattform angekommen. Vielleicht möchtest du dich auch mal dort umschauen, dass du halt nicht immer nur Pizza, Sushi und thailändisch isst, sondern du kannst auch mal echte deutsche Küche probieren, du kannst auch mal libanesische Küche probieren oder irgendwas. Also so dieses, wie viele wie viele Gastronomen sind denn jetzt ongeboardet worden in einer Zeit von, keine Ahnung, einer Woche oder einem Monat? So eine Informationspolitik nehme ich zumindest nicht wahr. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt Push-Notifications ausgeschalten habe für irgendwelche Apps, aber in der Regel nehme ich das nicht wahr. Und auch nicht, wenn ich diese App öffne. Ist doch schade, oder?
Definitiv. Also finde ich auch. Tatsächlich kommen solche Empfehlungen, glaube ich, und das kann vielleicht auch manchmal bei dir im Spam landen, dass man da mal über Newsletter die neuen Restaurants sozusagen bewirbt. Aber tatsächlich arbeiten da alle relativ ähnlich mit so Neustatusmeldungen, die dann einfach, wo das Restaurant dann oben platziert ist. Wir haben bei uns den klassischen Ansatz, dass wir wirklich immer die Restaurants oben haben, die in deiner Nähe, sag ich mal, sind und am nächsten dran an dir sind. Also wir haben da auch keine Sponsoring-Geschichten, wie sie im Wettbewerb da unterwegs sind, sondern wir fahren wirklich, wir wollen, dass der Endkunde schnellstmöglich sein Essen bekommt. Und du hast aber recht, man könnte da wesentlich mehr noch für Aufmerksamkeit für die neuen Restaurants am Ende sorgen. Da stimme ich dir zu.
Okay, kannst du direkt mal als Idee mitnehmen.
Nehme ich
Und
mit.
vielleicht merken wir ja demnächst, dass da ja eure Company einen absoluten Impact in diesem Markt erzeugt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich nehme das mit.
Okay,
Guter Tipp.
super. Jetzt haben wir ein bisschen über die Companies gesprochen. Jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen in deine unternehmerische Denkweise eintauchen wollen. Ich hatte es ganz am Anfang ja angekündigt. Wir hatten ja beide im Vorgespräch ja auch schon mal so ein kleines bisschen darüber gesprochen, so wie hast du dich unternehmerisch aufgestellt? Und ich habe es schon angekündigt gehabt, du hast ja eine clevere Unternehmensstrategie beziehungsweise auch eine clevere Unternehmensstruktur geschaffen. Du hast dir eine Holding gebaut, darunter hängen jetzt deine Gesellschaften. Was war für dich eigentlich der Auslöser, dass du gesagt hast, du willst so ein Holding-Konstrukt für dich nutzen und umsetzen?
Ja, also spätestens dann, wenn man merkt, okay, das läuft jetzt mal und da kommt auch Geld bei rum, muss man sich natürlich dann auch die Frage stellen, wie will man sich da nachhaltig aufstellen? Das war so eigentlich grundsätzlich erstmal die Sache, warum ich mich dafür entschieden habe. Dann, ich wusste, dass ich in nächster Zeit nicht nur eine, sondern wahrscheinlich auch die nächste, so wie jetzt, und dann vielleicht wieder die nächste Firma dann habe. Und deswegen war das für mich eigentlich klar, dass ich da frühzeitig drauf umsteigen muss, wenn ich es noch kann und wenn ich da nicht so viel bürokratischen Aufwand mit verbunden habe. Und ja, das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt da für mich, ne? Weil ich weiß, in Zukunft werde ich immer unternehmerisch tätig sein und werde das auch mein Leben lang jetzt, wird mich das begleiten.
Finde ich super. Übrigens für alle, die jetzt sich die Frage stellen, ist das für mich spannend? Hört euch mal meine Podcast-Folge vom 17. Oktober an. In der habe ich genau darüber gesprochen, was eigentlich Moritz mit seiner Company schon umgesetzt hat und warum eine Holdinggesellschaft sinnvoll ist. Er ist der idealtypische Umsetzer für das, was ich euch dort beschrieben habe. Also hört da mal rein in die Folge vom 17. Oktober. Ja, jetzt hast du ja gerade gesagt, du hast eine Holding gebaut, du möchtest eine gewisse Unabhängigkeit haben, du möchtest auch gerne im Zweifel ein jeweils neues Projekt auch als eine separate Gesellschaft halten, ja? Und
Genau.
ich gehe mal davon aus, dass du ja wahrscheinlich irgendwann feststellst, dein unternehmerischer Lebensweg, der wird noch ein paar neue Überraschungen für dich bereithalten, der wird vielleicht auch noch ein paar richtig spannende Projekte für dich, ja, ich sag's mal, auf den Plan rufen, wo du dann mehr Zeit verbringen willst. War das für dich auch ein Gedankengang zu sagen, okay, wenn ich mich jetzt mal aus irgendeiner Firma operativ zurückziehe oder wenn ich jetzt eine Firma so ein bisschen so weit gebracht habe, dass ich von alleine fliegen kann, dann kann ich mir auch vorstellen, meine Geschäftsanteile an dieser Firma abzugeben und sie dann zu verkaufen und dann natürlich auch den entsprechenden steuerlichen Benefit über diesen Verkauf in der Holding umsetzen?
Klar, also das ist ja auch ein wesentlicher Punkt davon, dass man es trennt, dass man die Möglichkeit eines Exits dann später auch hat, der dann natürlich steuerbegünstigt durchgeführt werden kann. Das sind natürlich alles Punkte, die natürlich in dieser Überlegung schon mit reingespielt haben. Und ganz klar, also wenn sich da was ergibt oder wenn sich wenn die eine Einfirma Veränderungen anstehen, dann sind nicht alle davon betroffen. Und das waren alles Punkte, die du jetzt ja auch schon genannt hast, die bestimmt in deiner Folge auch nochmal thematisiert werden, die dafür die Holdingstruktur ganz, ganz klar sprechen. Also das würde ich auch jedem ans Herz legen, wenn man schon weiß, das wird nicht die letzte Firma sein, es kann auch ein Exit damit früher oder später auf den Plan gerufen werden und das plane ich vielleicht auch in meiner Strategie schon, dann auf jeden Fall gleich über eine Holdingstruktur nachdenken, aber auch gerne gut durchsprechen und die Fallstricke da ausloten mit einem guten Steuerberater, den ich auch übrigens nicht von Anfang an hatte, ne? Also das war auch ja der erste Ansatz, so ein Steuerseminar mal zu machen und dann den geeigneten Steuerberater noch dazu finden, der auch in der Region sitzt. Ah, ja.
Absolut.
Schwer.
Ja,
hat lang gedauert.
Wobei ich sagen muss, du hast völlig recht. Ja? Also den richtigen Steuerberater für das Umsetzen einer solchen Strategie zu finden, ist gar nicht so einfach. Ja, da haben wir ja auch in unserem, ich sag's mal, unternehmerischen Kollaborationsnetz lange gesucht, bis wir dann mit einer Steuerkanzlei zusammenarbeiten, die das Thema auch verinnerlicht hat und die absolute Top-Experten im Thema Holding-Gründung, Holding-Umsetzung, Holding-Aufbau und Erweiterung sind. Weil es geht dann ja nicht nur darum, dass du verschiedene Gesellschaften da drin verwaltest, an denen du mitarbeitest, sondern eine Holding-Gesellschaft ist ja am Ende des Tages deine unternehmerische Lebenssparddose. Ja, wenn man das mal so ganz vereinfacht sagen will. Denn jede Company, die an deiner Holding-Gesellschaft dranhängt, die auch wirtschaftlich erfolgreich ist, die kann natürlich dann den Aufbau deines persönlichen und privaten Vermögens in der Holding sicherstellen durch Gewinnausschüttungen, die dann eben zu einem sehr günstigen Steuersatz in der Holding landen. Und dann musst du aber eben auch wissen, wie gehe ich denn in einer Holding mit den da drin enthaltenen Vermögenswerten sinnvoll um? Wie plane ich das denn? Ja, ist das einerseits der Aufbau eines Aktienportfolios? Ist das gegebenenfalls die Beteiligung an irgendeinem Startup-Unternehmen? Da hat ja auch jeder so seine Präferenzen. Wobei ich natürlich immer sage, bau dir erstmal ein solides Vermögen auf, bevor du anfängst, dich an Startup-Unternehmen zu beteiligen. Weil da ist ja oftmals die Chance 50-50. Ja, so hast du dann zumindest erstmal so deine 1-2 Millionen in einem Investmentdepot sauber geparkt, sauber investiert. Lässt du arbeiten, lässt du wachsen und dann kannst du natürlich anfangen, dich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Aber natürlich ist es auch so, dass jede Holdinggesellschaft eine Chance hat, auch der jeweiligen Tochtergesellschaft, die da dranhängt, eben auch zum Beispiel mal eine Finanzspritze zu geben. Ja, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, Moritz. Da habe ich auch in meiner Podcast-Folge drüber gesprochen, dieses Thema Darlehensoption. Ja, wenn du heute als Startup zu einer Bank gehst und sagst, Freunde der Nacht, ich hätte gern mal eine kleine Finanzspritze, ich möchte jetzt ein Business aus dem Boden stampfen, ich habe einen guten Businessplan, ich habe eine tolle Umsatz- und Investitionsplanung. Hier ist mein Konzept, ich brauche mal 300.000 Euro. Ja? Weil Warren Buffett hat es ja mal, glaube ich, gesagt, es ist gut, wenn du das Geld anderer Leute für dich arbeiten lässt, in dem Fall natürlich das Geld einer Bank, die sich das Geld ja auch wieder irgendwo am Markt einkauft. Und unter heutigen Bedingungen und den, ich sag mal, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die wir haben, ist es auch gerade bei den Kapitalmarktzinssätzen, die wir da haben und dem, nennen wir es mal auch, dem Screening-Prozess einer Bank nicht so einfach, von einer Bank Startkapital zu bekommen für eine Startup-Gründung. Ja? Und bevor du jetzt rausgehst und dir für irgendwie einen externen Investor einkaufst, ja, und du hast eine Holdinggesellschaft, dann kannst du mit deiner Holdinggesellschaft dir im Zweifel sogar ein zinsloses Darlehen geben, um deinem Unternehmen Starthilfe zu verleihen. Ja? Also auch das ist eine Möglichkeit, die du nutzen kannst.
Auf jeden Fall. Also das macht definitiv Sinn, haben wir auch schon in der Vergangenheit. Und genau das ist ja das Schöne auch an diesem Konstrukt, dass man da maximale Flexibilität hat. Natürlich, wie gesagt, wenn das Geschäft an sich erstmal solide ist und wenn man guten Draht zur Bank hat, dann werden die dann auch, aber es muss alles immer mit Eigenkapital auch gedeckt sein und sollte auch jetzt nicht alles fremdfinanziert sein, sondern das ist dann immer das Schöne, dass man der Bank sagen kann, hier habe ich Geld auf jeden Fall geparkt, das kann ich mit einbringen und dann ist es auch sehr viel einfacher mit der Bank auch zu verhandeln, kann ich so bestätigen, ja.
Absolut, kann ich auch nur so unterstreichen. Aber jetzt haben wir im Prinzip eine Tatsache, du bist jetzt 30 Jahre alt. Du bist seit 10 Jahren Unternehmer, beziehungsweise hast dich in eine unternehmerische Rolle hineinentwickelt, hast eine eigene Holding gebaut, etc. Jetzt holen uns mal ein bisschen mit rein. Ich arbeite ja viel mit Menschen wie dir, die, ich sag's mal, schon eine gewisse unternehmerische Karriere hinter sich haben, aber natürlich trotzdem auch noch ein größeres Zielfoto. Und dieses Zielfoto dann natürlich entwickeln wollen mit ihren Companies, damit auch eine entsprechende Vermögenssituation entsteht, die nachher dazu führt, dass sie von den Erträgen ihres Vermögens leben können, selbst wenn sie nicht mehr unternehmerisch tätig sind oder nicht mehr sein wollen. Ab wann hast du denn begonnen, dich sozusagen auch mit deinem finanziellen Mindset auseinanderzusetzen? Also die Gründung einer Holding ist ja eine Konsequenz aus einer Erkenntnis, dass das ein sinnvolles Konstrukt ist. Aber du musst dieses Konstrukt ja erstens verstanden haben und zweitens macht so ein Konstrukt ja auch nur Sinn, wenn du weißt, da fließen perspektivisch auch entsprechende Mittel hinein, weil ansonsten musst du ja trotzdem deinen Steuerberater auch für eine Holding bezahlen und die kosten auch so zwischen, sagen wir mal, 2.500 und 5.000 Euro pro Jahr, wenn die Holding noch ein bisschen kleiner ist. Ab wann hast du begonnen, dich mit dem Thema große Zahlen, finanzielle Ziele, vielleicht sogar finanzielle Freiheit auseinanderzusetzen, was dann dazu geführt hat, dass du auch den Gedanken an der Holding auch wirklich umsetzen wolltest.
Ja, also tatsächlich erst, das ist auch noch gar nicht so lange her, so um 2020 herum, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt langsam hat man diese Phase von den ganzen Learnings, die man durch hatte. Man hat sehr viel gelernt, man hat sehr viel an Erfahrung auch gesammelt, man hat mal eine erste GmbH-Gründung hinter sich gebracht, man hat die Steuervorteile vom Einzelunternehmen zur GmbH schon mal live mitgemacht. Sozusagen. Und das waren so Themen, wo ich mir gedacht habe, okay, da muss ich mich mal ein bisschen näher mit beschäftigen. Dann habe ich klassisch mal so ein Steuerseminar mir mal angehört, habe mal mitgemacht, waren da auch ein bisschen länger sehr intensiv damit beschäftigt. Und ich wollte natürlich auch, weil ich weiß, unternehmerisch werde ich mein Leben lang tätig sein, muss mich natürlich auch mit dem Ruhestand schon, auch wenn er noch in weiter Ferne liegt, aber muss ich mich auch schon mal sozusagen absichern, muss für mich privat vorsorgen. Und das sind alles Themen, die ich so nach und nach, auch während längeren Ruhephasen mal, wo ich dann mal so knapp 2 Monate in Asien unterwegs war, wo ich mich einfach mit Büchern, mit Ruhezeiten einfach mal generell gefragt habe, was möchte ich erreichen, wie erreiche ich es. Und am Ende ist ja auch die Holdingstruktur, wie du sagst, Sven, ist es ja auch so, das ist ja ein Teil von einer etwas größeren Sache auch, die man, also nicht für jede Sache ist dann vielleicht die Holding sofort das Richtige, sondern man sollte erstmal so eine solide Basis haben, wie du sagst, Geld verdienen. Alles andere macht gar keinen Sinn, wenn ich Firmen da drin habe, die kein Geld verdienen und die mich eigentlich nur Geld kosten. Mhm. Ja, kann auch wieder möglich sein. Ja,
da ist aber ein doofes Abschreibungsmodell,
macht keinen Sinn. Ist doof, genau, ja. Richtig, macht keinen Sinn. Und dementsprechend wusste ich, okay, das sind jetzt 2 Firmen, die verdienen langfristig Geld und die sind da schon mal gut geparkt und die sind da gut drin und ich kann für mich privat weiter vorsorgen und dann halt auch die Finanzierung neuer Projekte daraus stemmen.
Jetzt habe ich mal, oder ich gebe mal eine These hier rein, oder was ist eine These? Das ist ja eigentlich ein bewiesenes Thema. Aber mich würde mal interessieren, ob so ein Gedanke bei dir vorgekommen ist und wenn ja, so was das, also wann dir das bewusst geworden ist. Ich sage ja zum Beispiel immer, dass über 90% aller, die unternehmerisch starten, egal ob die jetzt selbstständig starten, als Einzelunternehmen oder vielleicht sogar direkt mit einer GmbH starten, dass die ja praktisch mit ihrer Gründung und oftmals natürlich auch in dem Moment, wo sie der gesetzlichen Rentenversicherung sagen, ich bin jetzt hier pflichtbefreit, ja, ich zahle hier nicht mehr ein, dass sie ab diesem Moment ja praktisch einen ungedeckten Scheck auf ihre finanzielle Zukunft ausstellen. Denn das Einzige, was sie haben, um ihre finanzielle Zukunft planbar und sinnvoll zu gestalten, ist ja der wirtschaftliche Erfolg ihres Unternehmens. Und daraus musst du dir ja Klarheit verschaffen, okay, wie soll mein Unternehmen eben nicht nur als Company wachsen und da einen Haufen Cash einsammeln, sondern wie soll das natürlich nachher auch, wie du es gerade gesagt hast, ich mag den Begriff Vorsorge zwar nicht so, aber wie soll das meinen finanziellen Background so stärken, dass ich tatsächlich mal irgendwann sagen kann, okay, also ich kann mich jetzt meinetwegen mit 45 entscheiden, ob ich noch müsste oder ob ich einfach nur will, weil ich Bock habe. Ja, das ist ja ein Riesenunterschied. Das ist ja auch ein Riesenfreiheitsthema. Ja, das ist ein Stein, der dir von der Schulter fällt, weil du weißt, du bist jetzt in einer komfortablen Situation, wo du nicht mehr auf das direkte Einkommen aus der Company angewiesen bist, was du dir vielleicht in Form eines Geschäftsführergehalts zahlst, sondern du kannst jetzt auf die Erträge aus deinem Vermögen zurückgreifen. Gab es bei dir so diesen Erkenntnismoment, wo du gesagt hast, ja, es stimmt, meine Company ist tatsächlich die einzige Quelle, die mir zur Verfügung steht, um auch privat, für mich persönlich, unter beispielsweise eben zum Beispiel dem Einsatz einer Holding-Konstruktion, private Vermögenswerte so aufzubauen, dass sie mir finanzielle Unabhängigkeit gewährleistet?
Ja, also klar, auf jeden Fall. Die Erkenntnis kam mir dann natürlich, wo ich mich näher mit dem Thema beschäftigt habe und auch gemerkt habe, okay, welche Steuervorteile habe ich denn aus den Ausschüttungen? Wie steuere ich das Ganze dann? Wenn du natürlich eine Holdingstruktur hast, steuerst du den Gewinn natürlich auch ganz anders und sagst, okay, ey, ich muss und will auch effektiv Gewinne in diesen Firmen machen und setze das ganze Ziel wirklich dann darauf. Das hat natürlich das auch enorm nochmal verändert. Ich glaube, eine Holdingstruktur an sich schafft schon mal eine sehr, sehr solide Basis. Ich glaube aber auch nebenbei, also man sollte sich da, denke ich mal, auch Stichwort Immobilien sollte man sich sehr intensiv mit beschäftigen und auch überlegen, ist das vielleicht in meiner Holding dann gut aufgehoben oder vielleicht auch privat, weil du kannst ja am Ende auch über dein Geschäftsführergehalt auch wieder deine Steuern entsprechend selber steuern. Und das sind ja alles so Themen, wenn ich diese Flexibilität habe, kann ich sie nutzen. Als Angestellter, als klassischer Angestellter, sozialversicherungspflichtige Angestellter, kann ich es nicht machen. Und Stichwort auch Rente. Also ich bin so froh, dass ich da nichts großartig außer in der Ausbildungszeit eingezahlt habe, weil kann sich ja einfach nicht drauf verlassen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich den, jetzt schicken sie es ja jedes Jahr immer, sehe, ich habe da wirklich kaum Geld hin verbrannt, sondern ich kann mein Geld effektiv für mich arbeiten lassen und ich kann selber für mich vorsorgen. Und lass mich da, sage ich mal, nicht fremdleiten, ne?
Absolut, ja. Also für mich ist ja das deutsche Rentensystem tatsächlich mittlerweile zu einem echten Schneeballsystem verkommen, weil heute hast du viel mehr Menschen, die davon bezahlt werden, als Menschen, die dort in irgendeiner Form durch ihre eigene Wertschöpfung tatsächlich noch Mittel einbringen. Und das geht ja teilweise bis dahin, dass die Rentenkassen auch schon teilweise geplündert werden für andere Sozialkassen, ja, also beispielsweise Bürgergeld und Co. Und kein Mensch kann dir heute sagen, ob das, was heute auf deinem Rentenbescheid steht, in 10, 15 Jahren auch tatsächlich noch irgendeinen Wert hat. Ja? Also wenn wir jetzt mal Inflation betrachten und so weiter und so fort.
Nee, stimmt, auf jeden Fall.
Jetzt ergibt sich für mich natürlich, weil du eben noch so jung bist, auch nochmal eine weitere Frage. Als du angefangen hast, dich mit dem Thema Unternehmertum zu beschäftigen, und du hast ja viele Sachen nicht alleine gemacht, wie du gesagt hast, da baut man sich natürlich mit den Leuten, mit denen man sowas macht, so eine Art, sag mal, Inner Circle auf, ja, indem du dich da, nennen wir es mal, organisierst, mit dem du in den Austausch gehst. Hast du allerdings irgendwie auch festgestellt, dass so Menschen, die dich eine Zeit lang in deinem Leben begleitet haben, auch jetzt anders reagieren, wo deine Unternehmen erfolgreich sind, wo du eben, ich sag mal, weiß nicht, ob du darüber sprichst öffentlich, ne, dass du eben zum Beispiel sagst, du hast jetzt eine Holdinggesellschaft und du hast eben drei GmbHs da unten drunter hängen, in denen du da geschäftsführerisch oder beratend tätig bist. Hast du irgendwas gemerkt, dass in deinem Umfeld da irgendwas anders geworden ist? Haben sich Menschen von dir zurückgezogen oder musstest du dich mit irgendwelchen Anfeindungen auseinandersetzen oder vielleicht auch mal mit blöden Fragen, ja, kriegst du den Hals nicht voll genug oder ähnliches?
Ja, also tatsächlich bin ich gar nicht so proaktiv, dass ich das immer so kommuniziere, sondern man macht sich halt selber Gedanken und ich glaube, jeder, der einen dann darauf anspricht und wo man merkt, der macht sich auch Gedanken, dem wird man auch, so wie ich jetzt mit dir hier dann offen drüber spreche, auch über die Vor- und Nachteile, sage ich mal, darüber sprechen. Ich binde es niemanden so oft irgendwie mit auf und sag hier, ich habe jetzt eine Holdingstruktur und das ist das Beste, sondern da muss das schon so eine Eigeninitiative kommen. Und natürlich hat man so ein Inner Circle, wo man mit Personen, die einen begleiten, natürlich intensiver sich auseinandersetzt. Man hat ja auch viel zusammen schon durchgemacht. Man erlebt tagtäglich viel zusammen und dann unterstützt man sich natürlich auch so im Freundes- und Bekanntenkreis, sage ich mal. Ist das eigentlich, geht das so ein bisschen, ich will nicht sagen spurlos, aber eher so, ja, hat angefangen, hat irgendwie jetzt auf einmal, man merkt, der bleibt dabei, was ja auch immer so bei vielen so ist, die fangen an und hören dann aber irgendwie kurze Zeit wieder auf. Da haben die schon gemerkt, okay, jetzt wird das ja doch ernst. Das hat so verschiedene Phasen eigentlich und jetzt mittlerweile weiß jeder, ja, ich bin unternehmerisch tätig, ich habe mehrere Firmen und ich habe mehrere Projekte, an denen ich mitarbeite Und das hat sich eigentlich, sage ich mal, jetzt nicht irgendwie in doofe Kommentare oder so, sondern eher am Anfang, wo man halt gemerkt hat, okay, das war so der Anfang, das war noch vielleicht sehr holprig und man hat dann erstmal angefangen, klein angefangen, dass die Leute gesagt haben, möchtest du das wirklich machen und hast du denn, möchtest du denn wirklich, dass deine Zukunft so in Anführungsstrichen aufs Spiel setzt und nicht was Vernünftiges machen? Das waren so Themen, mit denen man sich täglich konfrontiert gesehen hat, aber für mich, ich kann das eigentlich sehr gut ausblenden und Meinungen von extern interessieren mich eigentlich eh wenig
Super.
und dementsprechend habe ich mein Ding durchgezogen und ziehe das auch weiterhin durch, ne? Also komme, was wolle da, ne?
Das ist auch die richtige Einstellung. Ja? Also niemand außer dir bestimmt, wie dein Leben verläuft. Ja? Und das ist ja immer im Leben so, die Menschen, die dir heute Ratschläge geben, ungefragt in der Regel, die müssen die Konsequenzen dieser Ratschläge ja auch nicht in irgendeiner Form aushalten. Ne? Also selbst wenn du dich
Richtig.
jetzt entscheiden würdest für irgendeinen vernünftigen Job, dann
Ja.
musst du mit der Konsequenz leben. Ja, du musst mit den Limitierungen und Einschränkungen leben. Wenn du sie willst, ist das völlig okay. Ja, denn
Genau.
ohne Angestellte funktioniert auch keine Firma, muss man ja ehrlicherweise auch so sagen. Deswegen gibt es ja unterschiedliche Lebenskonzepte, was ja auch völlig passt. Ja, aber so diese Verurteilung, ja, und dieses Aufdoktrieren von Meinungen, mach's doch so und so, ja, das zeigt mal auch sehr deutlich, wie Mainstream-lastig eigentlich so dieses ganze Bild von Unternehmern in Deutschland geprägt wurde, ja.
Ja,
Was natürlich super
auf
schade
jeden
ist.
Fall.
Aber insofern finde ich es natürlich auch trotzdem gut, dass es viele, viele junge Menschen gibt, die eben sagen, interessiert mich überhaupt nicht. Ich ziehe mein Ding durch, habe eine tolle Idee. Und so sind natürlich super innovative Companies entstanden, wie eure unter anderem eben auch. Das finde ich
Klar.
super.
Ich finde es halt auch immer, auch nochmal abschließend dazu auch zu sagen, so dieser Ausdruck mit ein sicherer oder einfacher Job in Anführungsstrichen. Also ich verstehe das auch immer nicht, wie sowas so sicher sein kann, weil am Ende, klar, haben wir hier in Deutschland natürlich enorm, sind die Arbeitnehmer natürlich enorm geschützt, ist auch gut so, aber am Ende sicher, was ist sicher so, ne? Sicher, ich kann mich auf mich verlassen, ich weiß, was ich kann und ob jetzt die Sache funktioniert oder nicht funktioniert, ich weiß immer noch, was ich kann und ich kann es beim nächsten Mal genauso wieder machen. Und das ist so, da verlässt man sich einfach auf sich selber. Und ja, deswegen gebe ich da auch gar nicht so viel auf diese Floskeln, die dann immer so kommen von außen.
Ja, das macht ja auch gar keinen Sinn. Aber weil wir
Ja.
natürlich schon so schön und offen und ehrlich miteinander sprechen, und das finde ich übrigens
Ja.
großartig, ja, dass du da so ohne Ressentiments jetzt hier reingekommen bist und auch da ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst. Jetzt bist du natürlich in deiner unternehmerischen Karriere schon ein paar Schritte weiter als vielleicht viele andere, die, naja, in der Startphase sind oder die momentan vielleicht stagnieren, weil ihnen so ein bisschen das Bild fürs große Ganze fehlt oder weil sie vielleicht nicht genügend Selbstbewusstsein haben oder ähnliches. Aber jeder Unternehmer weiß ja auch, dass das Unternehmerleben ist ein ewiger Lernprozess. Und es ist ja auch etwas, wo du immer wieder Fehler machst und wo du immer wieder vor neuen Themen stehst. Gibt es denn momentan so bei euch Situationen oder bei dir Situationen, wo du sagst, ja, auch wenn unser Unternehmen jetzt eine gewisse Erfolgsstory geschrieben hat, gibt es zum Beispiel aktuell auch Herausforderungen, vor denen wir uns sehen oder mit denen wir uns auseinandersetzen und die wir auch lösen müssen, ja, um vielleicht einen nächsten Schritt zu gehen oder um vielleicht eine Erweiterung unserer Kundengruppe hinzukriegen. Gibt es da momentan vielleicht ein
Klar.
Beispiel bei euch?
Also, ich würde mal sagen, so wie du sagst, ne, also man ist ja eigentlich gefühlt von Woche zu Woche wieder neuen Herausforderungen, denen man gegenübersteht. Und natürlich haben wir auch Thema Personal oder Mitarbeitende, die man zu finden, ist natürlich schwierig. Und ich sag mal, wir haben natürlich auch mit wachsender Größe, sage ich mal, natürlich dann auch wieder Themen, die jede Firma dann durchlebt. Sitzen die richtigen Personen dann vielleicht auch da, wo sie sitzen? Muss man vielleicht da auch nochmal, weil nicht jeder kennt Personalführung. Wie gesagt, ich sehe mich da auch selber immer so, dass niemand ist perfekt und ich will auch immer weiter lernen und ich ziehe mir dann auch mal den einen oder anderen damit dazu, der mich da nochmal schult oder der, wo ich dann Coaching machen kann. Also das sind alles Themen, mit denen ich mich natürlich auch beschäftige und das will ich auch bei uns intern immer fördern, dass man nicht sagt, okay, meine Meinung ist das Richtige und die anderen vielleicht nicht und dass man vielleicht so diesen Weitblick, den man vielleicht selber hat, auch auf alle anderen mit überträgt und manche kann man da dann auch mit einem Coaching auch mit unterstützen und das sind so Themen, vor denen wir uns immer befinden und wo ich mich auch viel in der Verantwortung sehe, da mitzuprägen, mitzuziehen und allen voraus ich auch weitere Sachen natürlich lerne. Ne? Also das ist ganz klar.
Ja, und vor allen Dingen mit steigender Unternehmensgröße oder mit dem Wachstum des Unternehmens, ja, und dem Zubau von Mitarbeitern verteilen sich natürlich die Kompetenzen dann auch in bestimmte unternehmensinterne Departments. Ja? Während du vorher vielleicht, ich sag's mal, einen Unternehmensinhaber hast und du hast jetzt 10 Mitarbeiter, die führst du selber, ja, und den gibst du den Mitarbeitern entsprechende Aufgaben, je nach ihrem Kompetenzbereich. Und wenn du dann größer wirst, dann stellst du fest, jetzt brauche ich eigentlich eine Abteilung dafür. Ja, jetzt brauche ich meinetwegen nicht einen Social Media Mitarbeiter, sondern jetzt brauche ich im Prinzip ein Social Media Team. Ja, und dieses genau. Team muss eben, ich sag mal, nicht nur Content erstellen, sondern die müssen eben auch Postings machen, die müssen Community Management hinkriegen und so weiter und so fort. Und plötzlich brauchst du für dieses Team halt noch einen Experten, beziehungsweise jemanden, der vielleicht auch, wie du es gerade gesagt hast, Mitarbeiterführung mitbringt, der eben weiß, ja. Wie setze ich so ein Team zusammen, ja, was dann in dem Bereich funktionieren muss. Ja, ein anderes Thema ist bei euch wahrscheinlich eben auch das Thema Softwareentwickler. Ja, ja. Also Menschen, die im Prinzip, ja, ich sag mal, den Hauptteil eurer Arbeit absolvieren, ja, je mehr Aufträge ihr bekommt, umso mehr Mitarbeiter braucht ihr und dann gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Fachbereiche, in denen die dann aktiv sein können. Du musst Workflows organisieren etc. Und oftmals brauchst du dafür eben auch einen kleinen Head-Off, ja, so. Und dann musst du die Head-Offs führen und die Head-Offs müssen die Mitarbeiter führen, ja. Und je größer du wirst, umso größer wird natürlich die Struktur und umso, ich sag's mal, besser strukturiert musst du natürlich auch denken und das Unternehmen aufsetzen, damit das handelbar bleibt. Ja, ansonsten hast du ja einen riesen Wasserkopf und die produktive Einheit unten drunter wird immer kleiner.
Eben. Genau, das ist auch das Thema, mit dem man sich natürlich jetzt auch gerade beschäftigt. Genau das Stichwort, was du angesprochen hast, dass man dann halt auch Strukturen aufsetzt, die Prozesse weiter mitwachsen. Das sind alles Themen, mit denen beschäftigen wir uns oder ich mich auch regelmäßig. Da müssen natürlich alle mitziehen und das ist vielleicht auch manchmal nicht so einfach, wenn sich dann auf einmal Ansprechpartner oder Verantwortlichkeiten auf einmal ändern. Damit muss jeder dann auch mit klarkommen und das ist natürlich immer, glaube ich, in jedem Wachstumszyklus, was sich dann immer nochmal verändert und noch größer wird, in jedem Unternehmen, denke ich mal, ein relativ gleicher Prozess, den man da durchläuft, ne?
Absolut, ja, und deswegen, du hörst ja nie auf mit Lernen, ja, du hast jeden Tag eine neue Herausforderung, vor der du stehst und du musst eben als Unternehmer eben lernen, auch zu delegieren, ja, und Kontrolle abgeben zu können an Menschen, die sich einen ganzen Tag darum kümmern können und nicht nur 3 Stunden, weil du dich eben selber auch noch um 1000 andere Sachen kümmern musst. Ne?
Eben, ja. Nee, hast du recht. Das ist auch so ein Thema. Besonders so vertriebsseitig, was ich mittlerweile zum Glück auch größtenteils abgeben konnte, aber das steht und fällt mit den Personen, denen du da vertraust, die dann dazukommen. Und da hat man wahrscheinlich auch mal den einen oder anderen, wo das vielleicht nicht so perfekt läuft. Und das sind auch alles Learnings, wo man dann sich denkt, okay, nächstes Mal mache ich mir vielleicht doch nochmal ein bisschen länger Gedanken darüber. Aber da kommt man, glaube ich, nie drum herum, ne? Fehler werden wir immer machen.
Immer, ja. Wobei ich eben auch immer wieder sage, es gibt ja viele Menschen, die da draußen propagieren, lerne aus deinen Fehlern. Ja, das gehört dazu. Ne? Aber ich glaube auch, dass man immer mal wieder drauf schauen darf, was hat man alles richtig gemacht und was kann ich daraus eigentlich lernen?
Denn auf jeden Fall.
Da gucken viele leider nicht hin. Ne? Also weil irgendwie so der Mainstream immer sagt, lerne aus den Fehlern, die du gemacht hast, lerne aus den Fehlern von anderen. Und meiner Erfahrung nach ist das Lernen aus Fehlern ein längerer Prozess als der geschulte und gezielte Blick auf deine Erfolge. Weil du natürlich mit dem Lernen aus Fehlern erstmal durch den Schmerz des Fehlers gehen musst. Dann musst du eine gewisse Distanz zu diesem Fehler aufbauen. Ja? Und dann musst du den auch noch objektiv betrachten können, auch wenn du vielleicht der Verursacher warst. Ja, und erst dann bist du ja in der Lage, tatsächlich auch, ja, ich sag mal, auch eine objektive Lösung daraus zu entwickeln, dass du diesen Fehler nicht wiederholst. Ja. Okay. Tim, mein Lieber, wir nähern uns dem Ende. Und Tim sage ich schon, du bist dann Moritz Tim.
Ja, genau, es ist ein Doppelnamen.
Ja, ich habe mich vorhin immer überlegt, Tim oder Moritz, Moritz natürlich, ja, sorry.
Ja, das passiert, das ist kein Problem. Das haben mich schon oft immer viele auch gefragt bei unserer GmbH, wofür steht denn das MTE? Und dann hat man es kurz erklärt, das kommt aus den drei Kürzeln.
Absolut, ja, aber Moritz, gib mir doch mal so ein kleines Zukunftsbild von dir. Wo wirst du in 5 Jahren sein? Hast du da schon mal eine Idee mit deinen beiden Companies? Hast du da Ziele formuliert, wo du sagst, ja, das wollen wir gerne erreichen?
Klar, also natürlich wollen wir besonders jetzt auch im Hinblick auf Restabo, wollen wir natürlich eine vernünftige marktübliche Größe, dass wir mit den doch andersfarbigen da auf eine gewisse Gleichnis von Marktanteilen kommen, wollen wir natürlich hin. Sind wir gerade natürlich auch voll dabei. Da wollen wir auf jeden Fall eine Marktposition einnehmen, die uns ernst, sag ich mal, von den Großen auch, sag ich mal, ernst genommen, wo wir dann ernst genommen werden, das ist ganz klar. Wo will ich allgemein hin? Ist immer so eine schwierige Frage. Also ich möchte natürlich weiterhin neue, coole Projekte machen. Ich möchte die Firmen weiter unabhängig von mir, von meiner Person machen. Auch wenn ich natürlich gerne in den verschiedenen Themen mitarbeite, aber da muss ich einfach, da will ich einfach noch weiter raus und möchte natürlich dann auch coole Sachen fördern, möchte mich auch neben dem unternehmerischen Dasein, möchte ich mich da auch weiter mit einbringen in diverse Themen. Also ich glaube, das sind alles Sachen, die ich dann irgendwann machen werde. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben noch viel Arbeit vor uns und ich bin eigentlich eher so die Hands-on-Mentalität, einfach erstmal alles machen und später gucken wir, was mache ich dann da draus, wenn es erstmal da ist. Und deswegen ist es immer so schwer, eine Zukunftswelt darzustellen. Das habe ich schon damals immer, wenn man so von den Banken gefragt wird, wo sind wir denn in 5 Jahren? Ja, da wo ich geb Gas und dann gucken wir einfach nach 5 Jahren, wo wir sind. Ne? Genau.
Ja, okay, wir werden ja definitiv im Kontakt bleiben. Also
auf jeden Fall.
Das wird ein sehr spannender Weg, da bin ich ganz sicher. Aber man hat natürlich sicherlich auch, also ich zumindest kann es für mich sagen, ich habe ein Foto, ja, ich habe ein Bild, was in 5 Jahren sein wird, weil es natürlich aber auch eine Motivation ist.
Ja, na klar.
Also das eine ist ja eine Unternehmensvision, die du hast, ja, das ist das große Ganze, ja, und wenn du dann deine Mission drunter legst, dann ist es ja eigentlich mehr das Wie, setzt du diese Vision um,
ja,
und je nachdem, wer dich auf diesem Weg begleitet, welche Mitarbeiter du onboardest, an wen du Verantwortung überträgst, etc., ist das ja dann die Frage, in welcher Qualität kann sich dieser Prozess eben auch entwickeln. Und da ist es natürlich schon wichtig, dass du auch mit einem Zielfoto unterwegs bist und weißt, worauf will ich denn achten, ne, wenn ich so ein Zielfoto tatsächlich auch anstrebe. Ja? Also da kommt man gar nicht drum rum.
Nee, hast du recht, auf jeden Fall. Ja, also klar hat man das. Wie gesagt, ich sehe halt immer, wenn ich jetzt mal von der Zeit zwischen 20 und 30 jetzt mal zurückblicke, dann ist die Zeit so schnell vorbeigegangen, weil ich halt nonstop dabei bin, weiterzukommen, die Firmen voranzubringen und so weiter. Da vergisst man manchmal auch so ein bisschen, sage ich mal, sich selber, also auch mal Ruhephasen zu nehmen, auch mal vielleicht zu sagen, okay, ey, neben da in Anführungsstrichen Firmen gibt es und neben dem Unternehmertum gibt es auch noch andere Themen, Stichwort Familie und so weiter, auch mal da jetzt weiter voranzukommen und auch mal in seinem näheren Umkreis zu gucken, dass man mal öfter mit viel mehr Zeit verbringt und das ist ja eigentlich das, was wir alle wollen, so Stichwort auch finanzielle Freiheit, das sagt man immer so, aber das ist ja am Ende das, also man will ja möglichst seine Zeit so gestalten, wie man möchte und wenn ich jetzt mal eine Zeit lang mehr im Privaten unterwegs bin und die Firmen laufen weiter, das ist das, was wir alle eigentlich haben wollen. Ne?
Freiheit. Ja? Ja. Also Freiheit gestalterisch, Freiheit persönlich, räumlich, zeitlich. Viele trauen sich es gar nicht zu sagen, weil es etwas ist, was für viele irgendwie scheinbar auch unerreichbar ist. Ja? Mhm. Aber es ist natürlich etwas, woran jeder Einzelne arbeiten kann.
Ja.
Und die Frage ist halt, wie wichtig ist dir das? Und wenn es eine besondere Priorität in deinem Leben hat, weil diese Freiheit dir eben dann die Möglichkeit gibt, all die ganzen anderen Dinge zu tun, ja, eben Zeit für die Familie zu haben, Zeit für deine persönliche Entwicklung zu haben, Zeit für Sport zu haben, ja, Zeit für Charity-Projekte zu haben, was auch immer.
Ja.
Ja, dann ist das ja die Freiheit, die dir das überhaupt erstmal ermöglicht. Ne? Und davor musst du eben richtig ranklotzen.
Genau.
Und das ist eben halt, weißt du, ich unterhalte mich ja viel mit Unternehmern, ich arbeite ja auch viel mit Unternehmern zusammen. Und die, was ich immer wieder so höre, also zumindest bei denen, mit denen ich dann nicht arbeite, ja, da höre ich dann oftmals raus, dass sie die Idee von Erfolg mehr mögen als den Weg dahin.
Ja.
Ja, also dass die Vorstellung von etwas Erreichtem toll ist, ja, aber dann hört es auch auf, weil wenn du denen dann sagst, naja, also da musst du schon ein paar Bausteine bewegen, ja, und da musst du schon ein bisschen aktiver sein, dann merkst du plötzlich, wie die anfangen zu rechnen oder wie die anfangen, sich mal so ihren eigenen Tagesablauf zu vorzunehmen und dann zu denken, naja, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe und naja, es ist auch alles mit Investitionen verbunden und so weiter und so fort. Naja, klar, ne? Also ohne, dass du in Mitarbeiter investierst, in Equipment investierst, in Wachstum investierst, kannst du natürlich solche Wachstums- oder Erfolgsziele auch nicht erreichen. Ne?
Natürlich nicht. Und genau das Thema ist das auch nochmal, was ich aufgreifen will, auch das Thema von jungen Menschen draußen. Also ich höre das auch immer wieder und dann ist halt auch eine Welt da draußen, die dann über Social Media geprägt ist, die dann schön aussieht, die jeder gerne erreicht will, aber nur einen Online-Shop aufzusetzen und dann sofort zu starten, ja, kann klappen, aber da musst du schon richtig Zeit investieren, eine richtige Idee dahinter haben, das muss ein Fundament haben und ich würde jedem auch raten, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, ich habe echt früh angefangen so, mit 18, 19 dann das Gewerbe angemeldet und das würde ich jedem raten, da wohnt man noch zu Hause, man hat keine Verpflichtungen, man kann Fehler machen, im besten Fall sollten die Fehler natürlich nicht so enorm sein, dass man sich jetzt alles verbaut, aber man soll einfach machen, gucken, dass man vorankommt, Erfahrung sammelt und das ist eigentlich die beste Zeit, so nach dem Abitur, nach der Schule, während des Studiums vielleicht sogar schon nebenberuflich, sich vielleicht da selbstständig zu machen, das würde ich immer jedem raten und kann ich auch immer nur so guten Gewissens jedem empfehlen. Ne?
Ja, und anfangen kannst du zum Beispiel damit, dass du so einen Podcast hörst wie den hier, um von Menschen zu lernen wie von dir.
Ja.
Und nachher eben auch eine Entscheidung treffen zu können. Fühle ich mich dafür überhaupt berufen? Ist das etwas, was mir Spaß machen könnte? Und dann alle Eltern hier draußen übrigens, ja. Zeigt doch mal euren Kindern die App für Spotify Podcast oder die Apple Podcast App. Und sag denen mal, das ist eine Alternative zu YouTube und Twitch und was es alles gibt. Ja? Weil da ist viel zu viel Blödsinn unterwegs. Ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt selten auf Social Media unterwegs. Das macht dann so eher so mein Team für mich. Ja. Aber was ich total spannend finde, wenn ich mich dann doch mal dazu hinreißen lasse, abends irgendwie so in einer ruhigen Minute mal so ein bisschen durch die Reels bei Instagram zu scrollen, dann stolper ich ab und zu mal über so Beispiele, die finde ich immer sensationell, wo es tatsächlich echt Menschen gibt, die sagen, so, ich zeige dir jetzt mal den Unterschied zwischen dem Bild, was du siehst, ja, was jemand postet und dem echten Background oder dem echten Environment so um dieses Bild herum.
Ja.
Ja, und da sind also manchmal Bilder dabei von Santorini, ja, oder wie auch immer, weißt du, wo du, ich sag's mal, du nur diese weiß-blauen Häuser siehst, das blaue Meer, ja, tollen blauen Himmel. Und dann siehst du das Real-Foto, ja, und siehst da, die stehen da irgendwie neben dem Mülleimer oder weißt du, irgendwie so völlig anders als das, was das Bild dir eigentlich suggeriert, ja.
Ja, klar.
Deswegen. Vielleicht doch nochmal so an alle. Ich glaub bloß nicht alles, was euch auf Social Media so an Super Pictures präsentiert wird, um da irgendwie so eine Fake-Welt für eure geistige Vorstellung in euren Habitus zu übernehmen. Das ist oftmals leider nicht so. Ja? Ja. Und die meisten, die da so als Influencer unterwegs sind, und ich kann da ein bisschen sagen, ich kenne mich da in der Szene mittlerweile auch ein bisschen aus. Also wenn 5% der ganzen Influencer, die sich zumindest so nennen, von dem Business leben können, dann ist das viel.
Ja, ja, das stimmt.
Also das vielleicht mal so als Schlusswort. Lieber Moritz, es war mir ein echtes Fest, mit dir heute den Podcast zu machen. Wie gesagt, erstens, weil wir natürlich lange gebraucht haben, um den Termin zu finden.
Ja.
Und andererseits aber, weil es so viele spannende Sachen gab, über die wir miteinander gesprochen haben. Also ein ganz, ganz dickes Dankeschön an dich.
Ja, zu danken.
Ja,
danke,
und natürlich sehr gerne. Und dir natürlich für deine Companies, für all die ganzen coolen Projekte, die jetzt vielleicht momentan noch als Idee in deinem Kopf schlummern. Viel, viel Spaß, viel, viel Erfolg bei der Umsetzung. Und wie gesagt, ich bin ja sicher, wir werden es nicht aus den Augen verlieren.
Nee.
Und in diesem Sinne euch da draußen jetzt, hoffe ich natürlich, hat dieses Interview, dieses Gespräch gefallen. Wenn es so ist, dann lasst uns natürlich gerne auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung da. Da freuen wir uns beide drüber. Gebt uns natürlich auch gerne einen kleinen Kommentar dazu. Was hat euch dieses Interview gebracht? Was habt ihr aus dem Gespräch mitgenommen? Gerne natürlich auch grundsätzlich zum Podcast. Und wenn ihr diese Folge in der Wealth Academy gehört habt, dann könnt ihr natürlich direkt unter diese Folge kommentieren und vielleicht auch mal eure Erfahrungen mit uns teilen, was sozusagen bei euch im Unternehmen ja für Herausforderungen existieren, welche Fragen ihr euch stellt, was ihr vielleicht zum Thema Holding wissen wollt. Und dann nehmen wir den Ball natürlich auch gerne mit auf. In diesem Sinne, euch allen jetzt da draußen einen großartigen restlichen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ich freue mich schon wieder drauf und Moritz, dir jetzt noch einen schönen restlichen Abend. Ja, heute, wo wir das Interview aufnehmen, ist es ja Abend.
Ist schon Abend. Danke dir, Sven. Vielen, vielen Dank für alles.
Okay, danke dir. Ja. Und euch da draußen jetzt, wie gesagt, einen großartigen Tag. Macht's gut, bleibt erfolgreich. Ciao, ciao.